Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Folge 4 der 8. Staffel und Folge 101. Das große Zittern. Das große Zittern auch bei Martin, ob er es wieder schafft, die Moderation so zu machen wie davor oder ob er es verlernt hat innerhalb dieser 2 Wochen. Nein, ich bin mir sicher, es läuft souverän und problemlos wie sonst. Hallo Martin, grüß dich.
Ja, grüß dich. 101, da fällt mir auf, dass natürlich bald die 110 kommt, also quasi der Notruf 110. Aber ich vermute, das wird nicht groß beachtet werden in der Serie.
Ah, aber schade, weil es gibt bald eine Folge. Ich glaube aber, es ist die 108, die heißt Verborgene Morde. Es wäre natürlich schön, wenn sie die auf die 110 gepackt hätten.
Okay, Verborgene Morde, ui.
Da geht's ab, sage ich dir.
Das klingt ja so, als wäre es eine andere Serie, aber gut.
Ja, wer weiß. Ich meine, wir sehen ja, dass es hier durchaus immer wieder... Also die Konflikte nehmen ja... Die Konfliktschärfe nimmt ja schon etwas zu, auch zwischen Tanja und Christian, auch in der Praxis. Jetzt auch zwischen Lotte und Christian. Wer weiß. Ich will nichts voraus... Ich will nichts spoilern.
Ach so, du meinst, es sind Morde innerhalb der Familie? Oder wo ist denn Lotte abgeblieben? Keine Ahnung.
Genau. Ich meine, ich frage, eigentlich, es gibt ja so Figuren in so Serien, wo ganz klar ist, die sind eigentlich, glaube ich, so vom Sympathie-Bonus her werden die nicht angetastet. Also die halt, die eine Serie tragen. Ich weiß nicht, ob sich so im ARD-Kosmos, aus diesem Vorabendserien-Kosmos, jemand schon getraut hat, mal dann wirklich so eine Person zum, zum Anti-Helden zu machen. Im Tatort gibt es ja schon manchmal, dass irgendwer auftaucht als Gastfigur und ist sympathisch und dann aber nach 60 Minuten puppt die Person sich als Mörder oder nach 80. Mhm. Hier wäre es schon krass, wenn Christian oder sonst wer irgendwie auf einmal... Es gab jetzt auch noch niemanden, ich frage mal so, es gab noch niemanden bei den Kleisten, die so eine ganz negative Wandlung dann durchgemacht hat, oder? Am ehesten Anna, oder?
Ja, ich denke gerade drüber nach. Es ist halt die Frage, wie man die Intention der Macher interpretieren will, weil... Es gab ja schon Fälle, in denen unsere Sympathien nicht unbedingt den Figuren galt, die unsere Hauptrollen sind. Christian aller an vorderster Front, wo man ja aber nicht genau weiß, ist das misslungen oder ist das Absicht? Und wo es vielleicht am ehesten so ein bisschen Absicht war, ist mit dieser Tablettensucht-Geschichte, wo man merkt, er hat seine Fehler und seine Makel, aber... andere Verhaltensweisen oder so, wo er eben sehr auf diese Familie bedacht ist, die irgendwie zusammenzuhalten und eben auch immer sehr kontrollmäßig ist. Da weiß man nicht genau, ob das jetzt in der Absicht der Autoren lag, die Figur irgendwie unsympathisch darzustellen oder ob wir das einfach nur so empfinden, weil wir das Verhalten unsympathisch finden. Es hat noch niemand hier einen ermordet. Also das, das ist schon, in der Hinsicht sind alle sympathisch geblieben, aber... Deswegen ist es schwierig zu bewerten bei so einer Serie, wo es jetzt nicht zu dramatischen Ereignissen kommt.
Ja, das war, ich meine, viele Sachen sind ja so ein bisschen Komfort und fallen dann aber eigentlich nicht weiter auf. Also zum Beispiel diese Geschichte mit Michael, dass die dann zweimal so eine Fehldiagnose hatten. Da fällt einfach nur auf, dass Peewee es dann besser wusste, aber es fällt nicht auf, dass das, also Michael ist nicht sauer auf die, weil die was falsch gemacht haben oder Christian, der dann sagt, ach ja, irgendwer übernimmt schon für sie die Kosten. Da wird schon, ich glaube, es ist eher so, weil es misslungen ist oder halt eben etwas oberflächlicher gehandhabt wird.
Ja, das ist natürlich ein guter Einwand, dass es natürlich auch immer sehr darauf ankommt, wie reagieren die Figuren darauf, auf Fehlverhalten von anderen. Und wenn die Figuren so reagieren, dass es ihnen egal ist oder es sie nicht stört, es nie wieder angesprochen wird, dann ist natürlich schwieriger, dass das Fehlverhalten irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt und dann auch dauerhaft irgendwie in der Wahrnehmung bleibt.
Stimmt, sie werden selten mit ihrem Fehlverhalten so konfrontiert, wenn dann nur familiär, wo es sich dann eher auch auflöst irgendwie.
Genau, oder begrenzt auf eine Episode oder auf vielleicht eine Handvoll Episoden.
Ja, das stimmt. Sollen wir einsteigen in die Folge?
Ja, dann steigen wir doch ein in die Folge 4 der 8. Staffel und sie heißt, du hast es schon gesagt, das große Zittern, nicht das große Krabbeln. Mir fällt auf, es geht los mit einem Arbeitsunfall und irgendwie kam mir das bekannt vor, dass wir in letzter Zeit öfter mal Arbeitsunfälle gesehen haben bei Kleist. Ich weiß nicht genau, ob das eine subjektive Wahrnehmung war, aber mehr noch als früher hat man den Eindruck, Unfälle spielen eine Rolle, als dass irgendwer plötzlich eine Krankheit hat oder so. Der Unfall, der hier passiert, ist ein Gabelstaplerfahrer und der hat irgendwie seine Hand kurz nicht unter Kontrolle und deswegen fällt eine Palette mit Dosen auf einen Werksarbeiter und Christian wird als Sanitäter gerufen und die Dosen sind auf das rechte Bein gefallen. Ich glaube, dieser Typ, der hier jetzt von diesen Dosen getroffen wurde, der spielt dann keine Rolle mehr, der kommt ins Krankenhaus. Der Fahrer steht möglicherweise unter Schock. Christian bittet den Vorgesetzten, diesen Fahrer nach Hause zu fahren und gibt ihm ein leichtes Beruhigungsmittel. Morgen soll er in die Praxis kommen, wenn es nicht besser wird.
Das ist ja so eine Art von Unfall, wo ich aber schon, also ich habe ja schon mal von diesen Doring-Unfällen gesprochen, also wenn so diese Tür aufgerissen wird. Und hier bei diesen Baumarktsachen, ich denke mir manchmal, wenn ich so durch Baumarktregale liege, es ist schon wirklich krass, was da so ein paar Meter über einem so auf diesen Regalen und Schränken so ist. Also ich glaube, so als wenn ich so Mitarbeiter wäre, hätte ich da auch auf jeden Fall, ich meine, man bekommt eine Routine und alles, ne? Aber ich hätte schon auf jeden Fall Respekt vor diesen großen Gabelstaplern und dem, was man da so rauf und runter lädt.
Mhm. Ich musste regelmäßig natürlich an diesen Film denken, Gabelstapler Klaus, der, weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Kurzfilm, nee. Wo der geht so los wie so ein Erklärvideo, worauf man beim Gabelstapeln achten soll und dann geht halt alles schief und das wird dann so ein totaler Horrorfilm, wo irgendwie Leute enthauptet werden und so.
Okay. Nee, kenn ich nicht, okay.
In der Praxis bei Tanja hat sie eine Patientin namens Christine Brohl und meint, die sieht müde aus und sie gibt auch zu, sie schläft schlecht. Morgens will sie manchmal gar nicht mehr aufstehen. Man liest zu viel über Burnout, meint sie, und genauso fühlt sie sich. Sie ist Hausfrau und ihr Sohn, meint sie, ist aus dem Gröbsten raus. Aber Tanja meint, das ist ein Fulltime-Job, da kann man schon mal müde sein. Und Nora unterbricht mit dem kleinen Sohn von Frau Brohl. Und da bin ich sehr erheitert gewesen, denn der ist, glaube ich, so 4 oder vielleicht 5. Frage ich mich, was sie meint mit, was aus welchem Gröbsten er raus ist. Also in dem Alter ist man ja schon noch ziemlich pflegeintensiv so. Also.
Ja, ich meine, wenn er so, vielleicht ist es schon so, dass sie damit meint, er ist im Kindergarten oder so. Also er kann so, er hat jetzt auch eine andere Betreuung und wir müssen nicht mehr 24 Stunden für ihn da sein.
Ja, weil aus dem Gröbsten raus hatte ich das Gefühl, der ist 20 und ist aus dem Haus oder so.
Ja, das stimmt.
Ja. Das Gröbste kommt vielleicht sogar jetzt noch mit Pubertät, Abitur und Shisha rauchen und sowas alles.
Also. Ja, das ist wahr.
Naja, sie erzählt jedenfalls, dass das Kind anhänglich wird, weil es eben auch merkt, dass es mit ihr irgendwie was nicht stimmt und auch nachts nicht mehr so richtig schläft. Und Tanja schlägt vor, dass sie mal einen internistischen Check-up bei Dr. Kleist machen. Die Müdigkeit könnte auch körperliche Ursachen haben, das sollte man überprüfen. Jan und Nora kriegen eine größere Lieferung in die Praxis mit ganz vielen Kartons und sind da allein damit kurz vor Feierabend und kommen auf die Idee, dass Peewees Raum hier noch leer ist und sie die Kisten erstmal dort unterstellen können. Keine Dauerlösung ist es, wird auch gesagt, aber irgendwann wird ja da auch jemand anfangen, bisher aber noch nicht. Christian besucht Clara in der Klinik, die ist immer noch mit Kopfverband, wegen der Verletzung nach dem Busunfall letzte Woche. Und Clara geht's aber wieder gut, der Schlauch wurde gezogen und heute Morgen hat sie nochmal ein CT gemacht. Michael meint, sie kann dann morgen gehen und sie zeigt ihm auf dem Handy ein Bild von einem Pferd und möchte gerne die Geburt des Fohlens von diesem Pferd nicht verpassen und will dorthin. Schnitt auf Christian, der mit Michael dann diskutiert, ob Clara wirklich schon gehen darf und Michael zeigt ihm die CT-Bilder und Christian sieht alles ein. Aber es geht in Wahrheit auch eher darum, dass Christian sich vorwirft, dass er sie vernachlässigt hat, um die anderen Businsassen zu verarzten. Und Michael meint, es wird schon alles, sie muss sich nur ein bisschen schonen. Und Christian meint, sie wird sich aber nicht schonen. Und Michael meint, du musst ihr vertrauen, sie passt schon auf sich auf.
Da haben sie sich jetzt für ein relativ unspektakuläres Ende entschieden, oder? Also gerade wenn man so schaut, letzte Folge, die Frage, wacht Clara überhaupt so wirklich auf? Und was passiert und können Folgeschäden bleiben und sowas. Und jetzt war es ja schon so, okay, ich habe noch einen Turban um den Kopf, um klarzumachen, dass noch nicht alles ganz fein ist. Aber ansonsten geht es dann morgen schon wieder raus. Also ich hatte gedacht, gerade weil die Folge ja das große Zittern heißt, dass es schon, also auch wirklich das große Zittern, ne? Also das ist ja eine Ankündigung, sowas wie ein rabenschwarzer Tag. Und da hätte ich jetzt schon gedacht, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dass Clara noch länger auch wirklich in der Klinik bleibt. Ich meine, Peavy saß auch schon im Rollstuhl und war in der Reha, Anke auch schon. Und dass das irgendwie noch größere Folgen hat. Ich meine, jetzt wo der Kleistfluch ist mir auch nochmal aufgefallen, ja sogar die ganzen Businsassen schon getroffen hat. Ne? Also es geht ja immer weiter. Irgendwie, ich hatte gedacht, da passiert jetzt noch mehr als der Streit, ob Clara ja. jetzt schon Pferde wieder backern darf und nicht.
Ja, also ich hatte damit gar nicht mehr so gerechnet. Daher hat mir das so gereicht als Wiederaufnahme dieser Story. Was wollte ich noch sagen? Habe ich vergessen. Irgendwas hatte ich noch, als du angefangen hast zu reden, hatte ich noch irgendwie so einen Gedanken, aber er ist verschwunden. Naja, später in der Villa abends kommt Christian nach Hause und findet Lotte mit drei Freundinnen Shisha rauchen in der leeren Wohnung oben von ehemals Peavy und Anke. Und es kommt zu einer kurzen Debatte, ob das gesundheitlich schädlich ist oder nicht. Und in jedem Fall sagt Christian, er duldet das unter seinem Dach nicht, woraufhin Lotte erwidert, ah, du musst mal wieder raushängen lassen, dass hier alles dir gehört. Christian will die Eltern der Mädchen anrufen. Lotte meint, wir sind keine Babys mehr. Und Christian erwidert, ihr benehmt euch aber so. Und Lotte kommt zu dem Urteil, du bist so ein Arschloch. Und ja, dieses Wort wird uns dann den restlichen Story-Teil der Folge noch ein bisschen begleiten. Später wird Lotte auf ihrem Zimmer von Tanja zur Rede gestellt. Sie möchte, dass Lotte sich entschuldigt. Lotte ist vor allem darüber besorgt, wie sie jetzt gegenüber diesen Freundinnen dasteht. Die coolen Leute, die sie kennengelernt hat, die kriegen jetzt ihretwegen Ärger. Also es wird so ein bisschen angedeutet, dass das Verhältnis zwischen den Mädchen und Lotte noch relativ frisch ist. Genau, die coolen Leute kriegen jetzt ihretwegen Ärger. Tanja erwidert, Shisha ist aber nicht cool. Und Lotte meint, du hast doch keine Ahnung, was cool ist. Und Tanja besteht darauf, dass sie sich entschuldigt, die Wohnung oben nicht mehr ohne Fragen betritt und dass dies ihre letzte Shisha war. Und Lotte spottet, und was noch? Fernsehverbot, Stubenarrest, kein Nachtisch. Kleines Logikloch finde ich ja, wenn Lotte diese Leute erst kürzlich kennengelernt hat, woher kennt Christian dann die Telefonnummern der Eltern von denen?
Ja, habe ich auch gedacht, dass er die auch vor allem so einfach so locker aus seinem Handy rausholt, ne? Also ja. Als ob die schon vorher so eingespeichert wären. Man könnte es sich jetzt ein kleines bisschen schönreden mit, dass er in irgendeine WhatsApp-Gruppe aufgenommen wurde. Aber er würde ja noch nicht mal wissen, wer die anderen Leute sind, oder? Wenn, also
ja.
Er wird noch nicht mal die Kinder kennen. Ja, voll. Ist ein bisschen unlogisch.
Und ich mochte auch nicht so, dass Tanja hier so kategorisch sagt, das war deine letzte Shisha. Denn in dem Alter, glaube ich, probiert jeder was aus, hat sie wahrscheinlich auch selber irgendwas ausprobiert. Und mit 17 irgendwie jetzt zu sagen, ja, ich rauche nie wieder Shisha oder ich mache irgendwas nie mehr, ist einfach Quatsch. Das Leben ist noch sehr lang und so ein Versprechen ist eher albern.
Zumal sie ja bei Lotte davon ausgehen kann, dass bei ihr dann in so einer Situation eher die Kontergeister sozusagen geweckt werden, also dass sie dann eher aufmüpfig wird und dass er nochmal versucht. Da ist es dann immer ein bisschen klüger wahrscheinlich zu sagen, hey, ich find's nicht cool, aber ich kann es natürlich nicht kontrollieren. Mir ist also mehrere Sachen, ne? Mir ist zum einen mal aufgefallen, für Lotte wird diese Tatsache, dass Tanja oft den letzten Zug nach Weimar verpasst hat, jetzt, wo wir sie kennen und jetzt, wo wir auch hier ihre abendlichen Aktivitäten kennen. Ich meine, irgendwo wird die Shisha hergekommen sein und meistens kommt sie von der Person, die Gastgeberin ist, weil das ist ja nun mal die perfekte, also Shishas transportiert man jetzt, glaube ich, nicht so sehr irgendwo anders hin, sondern da ist klar, die Person, die sie hat, zu der wird geladen. Von daher gehe ich doch mal davon aus, dass Lotte auch in Weimar ab und zu mal ihre Partys da gemacht hat. Ansonsten finde ich den Dialog, also es ist einer der peinlichsten und schlimmsten Dialoge, die es so in der Serie gibt. Diese Diskussion um die Gesundheitsschädigung ist einfach irgendwie so unangenehm, weil das ist ja nichts, worüber man diskutieren muss, obwohl Lotte dann diesen Diskussionspunkt aufnimmt. Aber Christian, dass der so stark darüber diskutiert, was da im Wasserstoff, was da gefiltert wird und dies, das und sowas. Das
ist wirklich schlimm, ja.
Was fällt euch ein, eine Wasserpfeife zu rauchen? Es ist krebserregend.
Bei 20 Zigaretten am Tag vielleicht, aber nicht bei einer Shisha. Der Rauch wird durch das Wasser gefiltert.
Nee, aber nur die wasserlöslichen Bestandteile. Und das sind die wenigsten. Und Shisha-Tabak enthält Nikotin. Und Nikotin ist ein Nervengift.
Und ich meine, er, an seiner Stelle würde ich halt wirklich darauf gehen, entweder ihr dürft das noch nicht so. Und auch diese Frage, ich finde es halt, was ich jetzt in erster Linie von dem bescheuert finde, ist, dass sie es drin machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man Shisha raucht, riecht man, glaube ich, kann man relativ stark riechen.
Das ist ja eher Dampf bei Shisha. Der ja, okay. verzieht sich relativ schnell, glaube ich, wieder. Aber ja, das ist natürlich wirklich was. Er hat ja einen Punkt damit, dass er sagt, bitte nicht unter meinem Dach. Aber diese Diskussion über die Gesundheitsfolgen, das ist auch irgendwie was, das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Also das war ja so ähnlich, als Clara damals die Drogen genommen hatte mit Yannick und er dann auch, ja, dein Gehirn und präfrontaler Kortex ist noch nicht voll ausgebildet und so. Das ist doch völlig ja. egal in dem Moment.
Ja, und ich würde es Ihnen im Fall auch eher sozusagen, würde ich von Anfang an kommen, ey Leute, ihr wisst, dass ich das nicht gut finden kann. Warum seid ihr so blöd und lasst euch hier erwischen? Also das ist vielleicht ja. ein etwas... So, aber ich finde wirklich, dass das oft der Vorwurf ist, den man den Leuten machen kann. Warum? Also ist ja klar, dass ihr euch ausprobieren müsst, aber dann macht es doch wenigstens intelligent. Also ich finde auch, das kann man aktiv in die Diskussion einbringen, auch wenn es ein bisschen komisch wirkt.
Ja. Ja, stattdessen geht es dann um das nur irgendwie wasserlösliche Bestandteile des Tabaks durch Wasser gefiltert werden und irgendwie, ja.
Eine Sache nur kurz, die ich aber ja. ganz gut finde, ist, dass kurz bevor, also jetzt gibt's ja gleich, also es gibt jetzt gleich die Diskussion zwischen Tanja und Christian, aber es wird eine ganz kurze Sequenz gezeigt, wie Lotte dann mit Kopfhörern so traurig irgendwie sich ins Bett legt.
Mhm.
Und das finde ich einfach ist eine von den Sachen, die sehr wenig gezeigt werden und die ich aber sehr gut finde. Weil immer dieses, es muss nicht immer alles im Dialog passieren, sondern wir können auch mal jemanden, das ist doch ein Privileg, mhm. dass man sozusagen mit der Kamera in einem Spielfilm jemanden mal ganz alleine beobachten kann und so gucken kann, was macht es denn mit der Person in dem Moment, wo sie nicht in einer Rolle ist gegenüber anderen Leuten. So. Mhm. Und natürlich ist sie aufmüpfig gegenüber Christian oder ihrer Mutter oder sowas, aber dass sie alleine einfach nur traurig ist, so, dass sie da ihre Freundin verliert, das finde ich ist einfach schön, sowas mal zu sehen.
Show, don't tell heißt es ja immer, ja.
Mhm.
Genauso sehen wir kurz den Gabelstapler Wolfgang zu Hause mit zitternder Hand sitzen, ganz verunsichert, das ist auch so ein kurzer Moment dazwischen noch. Und dann kommt es zum Gespräch zwischen Tanja und Christian, während sie ins Bett gehen und hier ist Tanja jetzt auf einmal, ja, ich kann Lotte ja verstehen. Wäre schön, wenn sie dieses Verständnis mal gegenüber ihrer Tochter gezeigt hätte, anstatt ihr so kategorisch zu sagen, das war deine letzte Shisha. Aber sie hat sich, also Lotte hat sich schwer getan, Freunde zu finden und Christian hat sie vor ihren Freundinnen blamiert, sagt Tanja. Christian meint, er hat die Kinder beim Rauchen erwischt und das dürfen die Eltern auch erfahren. Es geht um die Gesundheit der Kinder. Tanja meint, das kann man anders lösen und erzählt eine Geschichte von früher. Ihr Vater war früher Lehrer und sie hat mal geschwänzt und die Lehrerin hat ihren Vater dann gefragt, ob sie krank war. Und beim Essen hat ihr Vater Tanja dann gesagt, Frau Ziemsen wünscht dir gute Besserung. Und allein das hat schon gewirkt als Lektion. Und sie meint, es kommt immer darauf an, wie man die Grenzen vermittelt. Und Christa meint, Lotte hat mich Arschloch genannt. Da hat er eine Entschuldigung verdient und darüber diskutiert er auch nicht. Und etwas missmutig wünschen sie sich gegenseitig eine gute Nacht. Ich denke, die Beleidigung ist tatsächlich eine Grenzüberschreitung. Aber ja, ansonsten ist er schon sehr, sehr streng, sage ich mal. Oder empfindlich.
Ja, das auf jeden Fall. Also... So, ich meine, ich habe doch, glaube ich, letzte Frage, Folge haben wir doch, glaube ich, ganz kurz über diskutiert, ob Tanja von der Tablettensucht weiß. Also, dass man auch Sachen macht, die nicht gesund sind, das sollte er eigentlich am besten wissen. auch wenn es und dann, also klar, bei ihm mag das Überarbeitung und so sein, aber dass sie sich als Jugendliche ausprobieren will, meine Güte, also da wirkt er schon sehr, dass so sein Familienfrieden jetzt hier gefährdet ist und so und das schöne Bild nach außen oder so.
Vor allem habe ich halt viel mehr als bei Zigaretten, habe ich auch den Eindruck, dass eine Shisha halt schon ein Anlass ist. Also, dass man sich halt zu viel zusammensetzt und gemeinsam eine Shisha raucht, während man in netter Gesellschaft ist. Ist ja nicht so, dass sie jetzt jeden Tag eine Packung Zigaretten rauchen oder so. Hätten sie diese Gruppe Mädchen jetzt erwischt mit einer Flasche Rotwein, hätte Tanja dann gesagt, das war deine letzte Flasche Rotwein. Das wäre ja völlig, also, nein.
So. Ja, aber eine Frage muss ich noch dazu stellen. Jetzt mal, wir drehen mal kurz das um in Bezug auf die anderen Eltern. Mhm. Jetzt mal angenommen, irgendwer erwischt jetzt die Clique bei irgendwelchen anderen Eltern und Christian hätte es denen durchgehen lassen und die hätten das gesagt und haben gesagt, Christians Vater ist viel cooler, Lottes Papa ist viel cooler, der lässt es durchgehen. Mhm. Hat er sozusagen ein bisschen die Pflicht, es auch zu melden? Oder also ich frage mal anders, wie hättest du reagiert?
Naja, ich glaube, er ist einfach so pflichtbewusst, das sieht man ja immer wieder, auch in dieser Folge, dass er das irgendwie gar nicht anders lösen kann, als allen Bescheid zu sagen und so. Selbst wenn ein Patient die Praxis betritt, der gar kein Patient sein will und ist, ach, Sie sind es, ja, kommen Sie sofort rein. Also so dieses Pflichtbewusstsein. Ich hätte völlig anders reagiert. Also, ich glaube...
Aber wüsstest du wie, ja?
Ja, ich habe keine Kinder, deswegen ist es schwierig, jetzt mich da rein zu versetzen. Aber ich meine, gut, es sind ja auch alles nicht seine Kinder. Also ich müsste jetzt in Sachen mich hineinversetzen, von denen ich wirklich wenig weiß. Ich bin weder Vater, noch habe ich irgendeine Freundin, die Kinder hat, die ich dann irgendwie mit erziehen muss oder so. Und wir sind ja hier bei Lotte auch langsam über dem Status des Erziehenwerdens hinaus. Sie ist irgendwie 17 oder so. Also ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, also rein von der Theorie und wie mein Wesen so ist, hätte ich wahrscheinlich sowas Ähnliches, wie du gesagt hast. Also hier oben in der Wohnung, das ist jetzt hier kein Ort, um damit ihr hier Party machen könnt, sondern die Wohnung ist leer und bitte nicht drin oder bitte nicht unter meinem Dach oder wie auch immer, aber ich kann nicht kontrollieren, was ihr woanders macht. So. Weil es ist wirklich illusorisch zu denken, dass jetzt ein Teenager niemals Alkohol trinkt, niemals Tabak raucht, weil die Eltern das nicht gut finden oder so.
Ja, voll. Das wäre fast eher besorgniserregend. Ich hätte es noch lustig gefunden, weil er sofort zum Handy gegriffen hat, wenn er klar gemacht hätte, ich gehe jetzt, möchte auf Nummer sicher sein, dass da jetzt nichts passiert ist. Ich schicke euch zu Hatzfeld in die Röhre und dann machen wir mal eine gründliche Untersuchung.
Wenn Teenager so anfangen, Teenager zu sein und vielleicht auch mal anfangen, Alkohol zu trinken und Party zu machen, dann gibt's so diesen Instinkt wahrscheinlich bei Eltern zu sagen, hey, ich muss hier für Grenzen sorgen. So, mit 15 muss man jetzt noch nicht Wodka saufen und was auch immer. Aber dann ist es ja wirklich so, mit einem Mal auf den nächsten, also mit dem Geburtstag von 17 auf 18, sind die Grenzen alle beseitigt. Und ich glaube, man sollte jetzt auch nicht zu sehr die Grenzen vorher setzen, dass man das Gefühl hat, boah, geil, jetzt bin ich 18, jetzt haue ich mir jedes Wochenende die Pulle Wodka rein, weil jetzt darf ich endlich. Und jetzt kann mein Vater nichts mehr sagen. Deswegen, also ich glaube, diese Grenzen so ein bisschen fließend zu gestalten, nimmt auch so ein bisschen von dem Absturzpotenzial, was da vielleicht vorherrscht.
Ja, voll, das stimmt.
Ich glaube zum Beispiel, mein Halbbruder, der war zum ersten Mal betrunken, gemeinsam mit meinem Vater. Und ich war dabei, glaube ich. Also.
Ja. Ja, das sind doch andere Storys.
Ja. die Patientin Brohl ist gestresst. Achso, das ist bei denen zu Hause, weil man hört den Mann irgendwie so mit Gegenständen herumpoltern und sie hat irgendwie Sorge, dass das Kind aufwachen könnte und nimmt eine Tablette, um sich zu beruhigen. Und tags sind wir dann wieder in der Praxis. Frau Brohl und ihr Mann kommen in die Praxis. Sie kommt zum Blutabnehmen und sie hat ihren Mann mitgeschleift. Der soll mal zu Christian. Da er aber keinen Termin hat, könnte es sein, dass er warten muss. Er hat aber keine Zeit und will gehen. Aber Christian kommt gerade zur Tür herein und erkennt ihn natürlich sofort, weil er erkennt jeden, der einmal bei ihm in der Praxis war. Mensch, Herr Brohl, ja kommen Sie doch sofort rein. Herr Brohl hat Probleme mit dem Arm. Er sagt, er ist abgerutscht mit dem Hammer. Er hat versprochen, also er hat seiner Frau versprochen, zu ihm zu kommen, zu Christian, damit sie sich keine Sorgen macht. Aber er will weder seine noch Christians Zeit verschwenden. Daher kann er auch wieder gehen und einfach sagen, dass alles in Ordnung ist. Christian will dann, dass er den Arm kurz bewegt, was aber kaum geht. Und Christian meint, er zieht kurz den Kittel an und schaut sich das an. Wir sehen eine kurze Szene, um den Zeitsprung zu erklären, in der Michael Rosalie zur Schule bringt. Rosalie hat als Idee, wir könnten doch wieder in die alte Wohnung einziehen, wartet aber gar nicht Michaels Antwort ab, sondern geht einfach weg. Auch eine Filmszene. Und dann hat Christian Herr Brohl untersucht, sieht ein hellrotes Hämatom von gestern, aber er sieht auch ein grünes, das etwa 14 Tage alt ist. Er kann sich also nicht nur einmal mit dem Hammer verletzt haben. Und Christian vermutet eine Fraktur, damit läuft er Gefahr, ein Leben lang Probleme zu haben, wenn er sich nicht behandeln lässt. Aber Herr Bruhl lehnt eine Untersuchung ab, meint auf gar keinen Fall und geht.
Also das mit Michael und Rosalie, was hast du da gedacht?
Augen gerollt habe ich da.
Oh, okay. Weil es unrealistisch dargestellt ist, dass die sofort geht, oder weil du die Idee bekloppt findest?
Ja, beides. Es ist für mich ist es eine Filmszene. Also das meine ich sehr negativ, weil Filmszenen, die als solche zu erkennen sind, sind keine schöne Darstellung vom Leben, sag ich mal. So von wegen ein Kind sagt irgendwie, hey, wir könnten doch das und das machen und dreht sich um und geht. Da wird auch jedes Kind erwartet doch, dass da, also ich sage ja auch nicht zu meiner, wenn ich jetzt 6 Jahre alt bin und gehe zu meinen Eltern und sage, hey, wir könnten doch Sky abonnieren, damit ich die Bundesliga gucken kann und geh weg. So, sondern dann erwarte ich doch eine Antwort zu hören. Und an sich finde ich halt auch die Idee, es ist wieder so dieses Harmonie um jeden Preis. So dieses, jetzt natürlich, Michael und Rosa, die ziehen jetzt wieder ein, damit wir dann wieder die Familie an einem Ort haben und so. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir das aufwerfen hier an dieser Stelle und es dann heißt, nein, das machen wir nicht, wir sind vernünftig, sondern, naja, natürlich. Ja, dann muss es so sein.
Genau, also es war total klar, wo es jetzt hingeht, wo jetzt die Reise hingeht, ja.
Ja. Inge ist bei Clara in der Klinik, schlägt vor, dass sie es ihr auch nochmal schön gemütlich machen könnten, dass sie noch nicht sofort zu ihrem Pferd geht und Clara fragt, hat Papa dich angesetzt? Sie weiß, er macht sich Sorgen und Vorwürfe, aber er soll sich nicht stressen. Ich passe auf. Sie hat schon das Rennen verpasst. Sie muss jetzt bei der Fohlengeburt dabei sein. Die anderen wissen Bescheid, also die anderen an dem Pferdehof. Sie ist nicht allein und sie ist vorsichtig. Und ja, hier gab es einen kleinen lustigen Moment noch, weil sie die Tasche tragen will und Inge dann meint, nein, die Tasche nehme ich. Und dann ist die Tasche aber sehr schwer und Inge kann sie kaum anheben. Der Gabelstapler Wolfgang kommt zu Christian und meint, wenn die Palette anders gefallen wäre, dann hätte der Kollege tot sein können und sagt auch, es war kein Unfall. Also er hat es nicht mit Absicht gemacht, aber er konnte seine Hände nicht mehr bewegen und den Stapler nicht mehr steuern. Das ist schon ein paar Mal passiert, aber noch nie bei der Arbeit und er hätte schon längst zum Arzt gehen sollen. Christian fragt nach anderen Symptomen und ob er irgendwelche Tabletten nimmt und Stress hat. Er soll sich in jedem Fall keine Sorgen machen, wir finden heraus, woran es liegt. Tanja fragt vorne am Empfang Nora und Jan, ob es noch Handschuhe gibt, weil im Lager hat sie keine mehr gefunden und die beiden erzählen, dass sie die Kisten mit der Lieferung in Piwis alten Raum gestellt haben. Und Tanja wird kurz ausgefragt, ob es denn irgendwas Neues gibt, ob schon dann irgendwie ein neuer Physio kommt, aber es gibt noch keine Neuigkeiten. Wir müssen uns noch gedulden. Der Ultraschall von Wolfgang, dem Gabelstapler, wird gemacht. Der Blutdruck ist extrem hoch. Und Christian hat aber noch nicht so richtig eine Idee und deswegen sagt Wolfgang, sie haben also keine Ahnung, was ich habe? Und Christian erklärt, auch wenn wir wissen, was es nicht ist, hilft uns das. Und er sieht, dass es einen Intentions- und keinen Ruhetremor gibt, weil er eben sieht, in der Ruhephase zittern die Hände nicht, sondern nur, wenn er irgendwelche Sachen damit machen will. Also ist es wohl kein Parkinson und sie wollen ein MRT vom Kopf machen. Das wird dann auch gemacht. Die nächste Szene ist bei Hatzfeld und wir sehen auf den Aufnahmen keine Anzeichen für einen Schlaganfall. Die Gefäße sind frei, sind keine Läsionen zu sehen und keine Entzündungsherde. Parkinson meint, Hatzfeld lässt sich auf dem MRT nicht so erkennen. Also es könnte schon sein, dass es das ist, aber Christian glaubt aus den beschriebenen Gründen nicht daran. Die Blutwerte aus dem Labor kommen heute Nachmittag. In jedem Fall meint Hatzfeld, es ist wohl nichts Lebensbedrohliches, aber Christian meint, wir müssen herausfinden, warum er so zittert. Die nächste Szene ist in der Praxisküche, die mich sehr verwundert hat, weil die Praxisküche ist ja eher so eine Teeküche, wo man irgendwie sich mal schnell einen Tee macht, einen Kaffee macht oder ein Brot schmiert. Hier ist es jetzt so eine richtige Küchenzeile, so wo Tanja jetzt hier irgendwie Gemüse schnipselt, wo schon vorne so ein bisschen so schön noch irgendwie so Gemüse drapiert ist, damit es so richtig aussieht wie eine Küche. Also hat wirklich so gewirkt, als würde sie jetzt was Richtiges kochen wollen. Hat mich so vor meiner Bildsprache ein bisschen verwundert. Glaube ich, nicht so ganz in den Berufsalltag gepasst.
Ja. Ja. Wäre da eine große Runde irgendwie eingeladen oder als ob sie da jetzt in der Praxis wohnen würde oder so. Ne? Das könnte eigentlich sieht das so richtig aus wie so eine Hausküche.
Es sieht wie ein Wohnhaus ja. aus, genau. Ja. Und Christian fragt sie, was machst du denn? Clara kommt doch heute aus der Klinik und wir essen zu Hause und Inge kocht. Und Tanja hatte das vergessen. Stellt aber nochmal klar, nicht weil wir uns gestritten haben. Und Christa meint, wir haben uns gestritten. Naja, wir waren nicht einer Meinung und wir haben uns auch nicht vertragen, bevor wir eingeschlafen sind. Und Christian meint, naja, er hat auch schon Kinder aufgezogen und er glaubt, dass die Botschaft bei Lotte angekommen ist, so wie sie es vermittelt haben.
Tanja hat schon eine sympathische Art, finde ich, von Verchecktheit. Also so mit dem letzten Zug oder den sie immer mal wieder verpasst oder wo sie immer irgendwie hinlaufen muss, dann schnell jetzt immer mal wieder so ein Essen oder dann hier den Installateur oder Reparateur oder sowas bei der Wohnung. Also
das mit dem Strafzettel hat sie auch vergessen.
Genau, also irgendwie passt das. Es ist ja schon eine konsequente Erzählung ihrer Figur. Hier fand ich nur Christians Message irgendwie lustig. Die Botschaft ist angekommen. Was heißt das jetzt? Also ist damit alles geklärt? Oder also noch hast du weder eine Entschuldigung bekommen, noch ist gesagt, dass dein Verhalten komplett korrekt war? Also ja. Fand ich jetzt auch lustig, wenn mir Fehlverhalten vorgeworfen wird und das heißt dann, ja, aber meine Botschaft ist angekommen. Naja, vielleicht ist das nicht das Einzige, was zählt.
Es setzt den Trend fort oder es fängt den Trend an in dieser Folge, dass manche der vermeintlich klärenden Dialoge total wirr geschrieben sind oder aber zerschnitten sind. Dass man das Gefühl hat, da fehlen Sachen oder so, weil drei Sachen gleichzeitig besprochen werden und nicht so richtig. Hat mich extrem verwirrt in dieser Folge, dass viele solche Dialoge, wir hatten vorhin schon mal kurz einen, der ist nicht ganz so doll, weil, ja, da bin ich drüber hinweggegangen, aber es kommen noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Szenen, wo ich denke, wo ich nochmal darauf hinweisen werde, aber hier ist es auch schon so ein bisschen so. Also, wir haben uns gestritten und haben uns nicht vertragen und ich habe auch schon Kinder aufgezogen, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Was ist jetzt da, worauf ist das eine Antwort? Ist das vielleicht eine Antwort auf einen Satz von Tanja, der geschnitten wurde oder so? Also manches ist echt konfus in dieser Folge. Mhm. Ja. Wenn wir rausgehen, reden die beiden dann über die Ergebnisse von Frau Brohl, irgendwie erhöhte Leberwerte und ein Radfahrer fährt vorbei. Christian ruft ihm hinterher, was ist denn mit Sturzhelm? Und er erzählt weiter, dass auch Herr Brohl da war und Hämatome hatte, aber Röntgen abgelehnt hat und Tanja meint, Frau Brohl war vor allem besorgt wegen irgendwelcher Burnout-Symptome und Christa meint, das könnte ein Indikator für Drogen- oder Alkoholmissbrauch sein. Tanja meint aber, das sind nur die Symptome, die Ursache liegt tiefer, ist sie der Meinung. Sie kommen nach Hause und Rosalie und Michael sind da und Rosalie kommt angestürmt und meint, wir ziehen wieder hier ein. Und später sitzen Michael und Christian dann im Garten und weil Christian nicht sofort gesagt hat, nein, das geht überhaupt nicht, meint Michael, warum hast du mich denn nicht erstmal gefragt? Und Christian hält es für eine gute Idee. Und das, was, glaube ich, bei Christian in jedem Atemzug seiner Entscheidungen irgendwie mitschwingt, weil es ist praktisch. Oder? Also es ist, glaube ich, alle Entscheidungen, die Christian trifft, sind immer, weil sie praktisch sind. Er kann sich auch nicht vorstellen, warum irgendjemand für das doppelte Gehalt in die Schweiz gehen sollte, weil die haben doch hier alles, die haben doch eine Wohnung und festes Einkommen. Es muss alles praktisch sein. So.
Ja, es ist irgendwie lustig, dass ausgerechnet er, der ja mal wirklich dann die Investitionsentscheidung getroffen hat, also wo er alleine seine Praxis hatte und also als es dann den Todesfall gab, als er dann entschieden hat, okay, ich möchte nochmal richtig neu anfangen und so, das war ja in dem Sinne auch nicht praktisch. Also er sollte schon auch nachvollziehen können, warum andere Wege gehen, ne? Und ich glaube, das praktisch steht bei ihm an erster Stelle und dass die Familie zusammen ist, ne? Dass der Rest ist. Also ich finde sein ganzes Verhalten in dieser Szene ganz furchtbar.
Für wen ist es praktisch? Stell dich mal die Frage. Also ist es für Michael praktisch, bei Christian mit im Haus zu wohnen? Eher nicht.
Echt? Meinst du? Weil an sich ist das, glaube ich, sein Argument, dass sozusagen jemand noch auf Rosalie mit aufpassen kann, oder? Ich dachte, er denkt
noch auf
der praktischen Seite für Michael.
Ja, ich denke halt, es ist praktisch für den Großvater, dass er regelmäßig seine Enkelin sehen kann.
Ja, also man hat schon, wird den Verdacht nicht los, dass mitschwingt die ganze Zeit, dass er auch immer ein Eigeninteresse hat. Also ich finde es halt auch einfach bescheuert von ihm, also Rosalie, ich hoffe, ich nehme jetzt keinen Dahlmann vorweg oder sowas, aber Rosalie kommt, hey, wir ziehen wieder bei euch ein, was einfach völlig okay ist, wenn ein Kind so überdreht diese Vorstellung hat und dann eher, ja klar, warum bin ich da nicht schon so eher drauf gekommen? So als, also erstmal übergeht er alle, die sonst auch aus der Familie das vielleicht mitzuentscheiden haben. Also in erster Linie natürlich Tanja, aber auch die Kinder, also vor allem auch Paul. Ich meine, Paul wurde bei Lotte nicht gefragt. Paul wird anscheinend jetzt auch nicht gefragt. Und zumindest, dass man mal fragt, ist das für euch in Ordnung? Oder?
Boah, das ist natürlich auch eine geile Idee, dass Paul vielleicht die Wohnung oben kriegt. Weil er ist ja jetzt langsam in einem Alter, wo man vielleicht auch mal sagt, jetzt wohne ich vielleicht nicht mehr bei den Eltern, sondern ich wohne vielleicht noch mit im Haus, aber kriege jetzt meinen eigenen Bereich so.
Voll. Ja. Voll, das ist doch, ich meine, man hat es ja auch bei Lotte gesehen, die das halt zum Shisha-Rauchen und so genutzt hat. Gut, sie wird sie danach auf jeden Fall nicht nochmal bekommen, diesen Wohnbereich. Aber voll, ich habe auch einen Freund, der hatte auch so einen separaten, also wo es auch so einen separaten Wohnbereich gab. Und der hat immer mit seinen Eltern diskutiert, ob er nicht in diesen Bereich einziehen kann, wenn gerade keine Mieter da waren, weil das einfach der Traum ist. So, du kannst nach unten gehen, kannst aber auch oben dein eigenes Ding machen. Und vielleicht, das hätte man ja eventuell Paul sogar zugestehen können, wenn man sagt, hey, das war alles nicht so ganz einfach, die Phase für dich. Wäre ja eventuell eine Variante.
Ja, und kannst du in Ruhe deine Pornos runterladen. ganz dich genau. Als Markus Nord ausgeben.
Und du kriegst auch das Motorrad hier nicht so schnell nach oben transportiert. Das ist auch immer sicher,
dass genau, dann kannst du in Ruhe Moped fahren.
Genau. Und oben ist dann ein neuer Freizeitbereich für Paul eingerichtet.
Mit so einer Rampe direkt runter in den Garten.
Ins Baumhaus, ne? Dass dann jedes Mal gecrashed wird. Genau. Ist vielleicht auch für Lotte ein neuer Landeplatz, wenn sie da ihre Flüge macht, dass sie dann
oh, ja, stimmt.
landet oder
ja,
so auf dem kleinen Balkon landet oder so.
Ja.
Also da lässt sich einiges mitmachen. Und vor allem, was halt voll krass ist, es ist immer, finde ich, ganz schön schlimm, wenn Leute vor den Kindern dafür sorgen, dass andere zu Buh-Männern werden. Mm. Und Christian, dadurch, dass er ja sagt, wird Michael zum Buhmann, wenn er es dann doch nicht will. Oder Tanja, wenn sie es nicht will. Sondern ja. Er spielt sich ganz klar so auf die Seite des Kindes. Und das ist emotional wahnsinnig schwer rauszubekommen, anstatt dann zu sagen, hey, ich spreche gleich mal mit Michael. Und dann sagt man, ah, es funktioniert aus diesem und jenem Grund eben nicht. Aber das ist halt klar, er ist hier nicht der coole Opa, der alles will. Und der dumme Papa verbietet wieder alles. So.
Ja. Ja, da kann man durchaus von ausgehen, dass es Intention ist. Ja. Oder?
Also voll. Ja, 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 genau. Also deswegen ist ihm ist es so wahnsinnig wichtig, schon die Familie bei sich so zu haben. Mhm. Und dann zählt auch manchmal nicht die Da stellt er schon auf eine Rangfolge, glaube ich, innerlich so ein bisschen emotional auf, was ist ihm am wichtigsten und Rosalie ist dann wichtiger als die Emotion von Michael. So.
Und das ist auch teilweise egal, wie alt die Familie ist. Also wie gesagt, Piwi ist bestimmt Anfang 20 oder Mitte 20, hat ein eigenes Kind und trotzdem ist es ein Riesenthema, dass er jetzt irgendwie die Familie im Stich lässt, wenn er aus der Stadt wegzieht. Genauso Clara, die, glaube ich, schon 19, 20 war, als sie da mit Yannick diese Drogen-Eskapaden hatte. Gut, kann man, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die eigentliche Sache, sondern wir reden darüber, wie Christian damit umgeht und da ist es schon hat man schon das Gefühl, dass Clara nicht irgendwie wahrgenommen wird als volljähriges Mitglied der Familie, sondern als das Kind, so.
Total, ja. Total. Und getoppt wird das Ganze jetzt, finde ich, noch von dem, was jetzt gleich kommt, von dem, ja, Art, wie sie es diskutieren.
Genau, wir sind ja noch im Garten und Michael möchte halt nicht wieder hier wohnen und Christian versteht nicht, was das Problem ist. Und ja. Und Tanja kommt dazu und fragt, was los ist. Und sie erklärt es kurz. Und sie versteht, warum Michael nicht einziehen will. Es ist wegen Lisa, oder? Und Michael meint, ja, wir waren da oben glücklich. Dann kam es zu diesem Betrug, zu der Trennung, zu dem ganzen Theater. Und das hängt da alles in den Wänden drin. Und Tanja erzählt, sie hatte dasselbe Problem, als sie mit Lotte in der alten Wohnung in Weimar war. Und dann hat sie aber irgendwie was hat sie denn? Habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Irgendwie hat sie einen Neuanfang gemacht oder so. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe da irgendwie einen Satz vergessen aufzuschreiben. Jedenfalls hat sie irgendwas gemacht, um das zu umgehen. Ja.
Aber auch, dass Christian hier das wirklich nicht nachvollziehen kann.
Dass er das nicht checkt, ne?
Ja. Ja. Dass er auf die Idee nicht kommt. Ich meine, gut, er macht es auch selber wirklich nicht anders. Ne? Er bleibt immer in der Villa, egal wer gestorben ist, egal wer getrennt ist. Aber das ist halt wirklich auch eine andere Nummer.
Ja, es ist ja auch nicht das gemeinsam erarbeitete Haus oder so, sondern es ist ja immer was, wo eine andere Person mit eingezogen ist. Marlene, Anna, Tanja sind alle mit ihm, also sind zu ihm gezogen. Und nicht, dass sie gemeinsam gesucht haben, wie könnte unser gemeinsames Haus aussehen, sich das gemeinsam eingerichtet haben und dann wird einen immer dran erinnern, ah ja, den Kamin wollte Marlene an dieser Stelle haben oder so, sondern, ja.
Genau. Deswegen, er ist schon immer in der Machtstellung so, ne? Ja.
Es ist einfach für mich auch unerklärlich, warum Tanja, die Michael vielleicht seit gefühlten 5 Minuten kennt, das besser versteht als der, der Michael seit Jahren kennt.
Ja, genau, der das alles miterlebt hat. So,
ja. Genau, war Tanja überhaupt schon ein Thema, als Lisa im Haus war?
Na, sie hat ja auf jeden Fall Lisa, nee, sie war ja die Nachfolgerin. Also sie hat
irgendwann
gesagt, die Praxis, die ich von einer Frau Lisa Kleist übernehmen soll.
Ja, natürlich, genau. Ja, ja,
nee, meine Tochter. Ja.
Genau, stimmt. Also sie kennt Lisa nicht mal. Sie hat diese Geschichte nicht mal miterlebt und ist trotzdem hier verständnisvoller als Christian.
Ja, und dann, ja, und letzte Bemerkung, an der Stelle wäre es auch cool, wenn man wenn man mitbekommen hätte, warum sich Michael und Lisa dann wirklich getrennt haben, weil hier wird es ja dann doch so dargestellt, als ob das eine kausale Abfolge wäre, so dieses Fremdgehen, die Trennung und so, klingt ja so, als wäre es eins gewesen. Dabei sah es ja zwischendurch dann ganz anders aus, als wäre das Fremdgehen wieder die Neubelebung der Beziehung gewesen.
Also, ja. Stimmt, wäre witzig gewesen, wenn hier noch so ein Wort fällt, was man nicht mitbekommen hat. Betrug, Trennung, Steuerhinterziehung.
Und ja,
so, oder was auch immer.
Genau. Ja.
Als dieser dann mit der Kettensäge auf mich los ist.
Der Angriff mit der Kettensäge, das hängt doch alles noch in den Wänden.
Ja, genau. So, drinnen sitzt die Familie, also die Kinder und Inge, und wartet auf die drei, damit sie endlich mit dem Schokopudding anfangen können. Und Rosalie vermutet, Michael will nicht wieder einziehen. Und Inge schlägt vor, dass sie jetzt einfach anfangen mit dem Essen, weil die anderen kommen ja nicht. Kosten vom Pudding, aber alle verziehen das Gesicht, weil im Pudding ist offenbar Salz drin statt Zucker. Da weiß auch Konstis Handy, dass das das Falsche ist.
Entschuldigung, ja.
Und Inge ist total entsetzt, wie ihr das passieren konnte. Sie war mit den Gedanken woanders und deswegen ist ihr das wohl versehentlich passiert. Und Michael und Christian kommen wieder rein. Michael meint zu Rosalie, er will ja eigentlich nicht wieder einziehen, aber Tanja hat ihn überzeugt. Eine sehr interessante Wortwahl, wie ich finde. Er hat ja nicht gesagt, er wollte eigentlich nicht, sondern er will eigentlich nicht. Also es bleibt dabei, er will nicht. Aber Tanja hat ihn überzeugt, es doch zu machen.
Ja, das stimmt. Also klingt so, als ob Geld gegeben wurde oder sowas.
Michael meint, er spendiert noch eine neue Küche, eine neue Einrichtung und dann ist das wirklich alles ein Neuanfang. Und Paul gibt Christian eine Schüssel Pudding und sagt, hier, probier mal. Und alle probieren und sind ebenso angewidert. Wäre auch cool gewesen, wenn einer von denen so, Inge, du hast dich selbst übertroffen. So, es ist, dein Pudding ist immer hervorragend. Und so. Und es wird so enthüllt, dass der Pudding immer eklig schmeckt und sie immer sagen, dass er...
Stimmt, am Ende stellt sich so raus, dass sie eigentlich voll die furchtbare Köchin ist. Aber also ich habe zu dieser Szene mehrere Fragen. Also zum einen, es ist doch eine, das hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch mal in irgendeiner der Anfangsfolgen sowas, wo umgekehrt Zucker in irgendwas drin war.
Ja, ich erinnere mich noch genau. Johannes hat Schnitzel gemacht und hat statt Mehl für die Panade Puderzucker genommen.
So, genau. Ja,
also sie ist in guter Gesellschaft mit ihrem Ex-Ehemann, wenn man, oder dem verstorbenen Ehemann.
Genau, stimmt, dann war das aber Johannes und nicht Inge, genau.
Ja.
Dann war die Frage, wie erklärst du dir eigentlich, dass die beiden vor dem Nachtisch draußen im Garten sitzen? Also kannst du mir das Setting, hast du eine kreative Idee, wie es dazu gekommen ist? Hat Christian gesagt, bevor es Nachtisch gibt, also Dessert gibt es für dich, Michael, nur wenn wir das geklärt haben, oder was? Also wieso während des Essens?
Ja, das Essen, der Hauptgang ist vorbei und wahrscheinlich sie räumen nicht ab, sondern Inge kommt ja gleich, also Inge und die anderen räumen ab und wollen dann eben den Nachtisch vorbereiten. Und Christian und Michael gehen raus, eine rauchen. Und okay, setzen sich kurz draußen hin. Dann kommt noch Lotte dazu und erzählt von Thea und Kohlenmonoxid und Nikotin.
Ja.
Und dann kommt Tanja, um sie wieder zu holen, zum Dessert.
Ja, okay. Ja, ja, das ist sozusagen als Break zwischen den...
Ja. Aber was ich ja wirklich da, was mir da wirklich auffällt, ist, ich glaube, das ist was extrem Deutsches. Ich habe das nicht mehr rausfinden können jetzt so schnell mit einer Google-Suche, weil ich habe immer nur deutsche Rezepte gefunden und so weiter. Aber dass die Familie so wartet, bis alle da sind, um mit dem nächsten Gang zu beginnen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz typisch Deutsches, was viele andere Länder überhaupt nicht kennen. Ja. Und das fand ich hier sehr sehr witzig, dass das wirklich so war. Oh, das ist so gemein. Ich liebe doch Schokopudding, aber ich darf nicht beginnen, weil es sind noch nicht alle da und so. Also auch sehr, sehr deutsch.
Ja, ich muss nochmal an deine Worte denken, dass die Familie wirklich sehr einfach zu begeistern ist, weil das jetzt hier irgendein 17-Jähriger sagt, das ist Folter, es gibt Schokopudding. Das klingt auch so. Also ich, so wie die Familie gestrickt ist, gibt es garantiert jeden Tag oder jeden zweiten irgendwie Schokopudding oder dann Milchreis oder Grießpudding oder also.
Ja.
So, also dass jetzt so getan wird, als ob das sozusagen das sonntägliche Wochenhighlight ist, das am jedem sechsten Sonntag nach Trinitatis nur durchgeführt wird, halte ich für so ein bisschen, da ist dann vielleicht auch Paul selber schuld, wenn er nicht in der Pause oder danach sich einfach einen schönen Joghurt bei Rewe kauft oder so.
Ich finde ja auch generell, fällt mir gerade so auf, die Situation ist ja tatsächlich die, dass die Mittagspause der Praxis hier verbracht wird, ne? Also, weil Tanja ja irgendwie schnibbelt in der Praxis.
Ah, ja, stimmt.
Und Christian dann sagt, Mensch, wir essen doch aber zu Hause, weil Inge kocht doch und Clara kommt aus der Klinik. Und die gesamte Familie steht auf der Matte, wenn die Mittagspause der Praxis ist, inklusive Michael aus der Klinik.
Glaubst du, dass Paul und Lotte entschuldigt werden für die Nachmittagsstunden mit der Begründung, dass es Schokopudding gab?
Ja, weil sonst kann, die haben in der Schule die Ausrede, mein Vater ist zu Hause und macht Mittagessen und er kann leider nicht anfangen, bis die gesamte Familie am Tisch sitzt. Ich muss also mit dazugehen. Bis auf Bernd, der sitzt zu Hause und isst seinen legendären Milchreis.
Ja, stimmt. Ja, jetzt, ja, du hast voll recht.
Boah.
Da offenbart sich so einiges Seltsames. Das ist
ja. Ja. Es ist nicht mal versteckt, weil die Szene danach ist, dass das Mittagessen vorbei ist und Tanja und Christian das Gelände verlassen und Tanja sagt, ja, fahr mich doch bitte schnell noch zu den Brohls und dann habe ich nachher meine Nachmittagstermine. Also es ist nicht mal so, dass man das irgendwie ergründen muss, sondern das ist wirklich etabliert, das ist die Mittagspause.
Ja, das stimmt. Sehr seltsam, ja.
Aha. Lotte, also in dem Gespräch mit Tanja und Christian kommt noch zum Vorschein, Lotte hat sich noch nicht entschuldigt, sie wartet wohl eine bessere Gelegenheit ab. Und dann ist Tanja bei den Brohls, die Frau bietet Kaffee an und Tanja will sich unterhalten, weist auch nochmal darauf hin, dass sie eine Schweigepflicht hat, auch gegenüber ihrem Ehemann. Aber sie sieht, bei ihnen stimmt irgendwas nicht. Dr. Kleist und ich machen uns Sorgen. Sie nehmen zu viele Tabletten, die Symptome und die Leberwerte deuten darauf hin. Und sie meint, ah ja, ich schlafe halt gerade so schlecht. Und Tanja fragt, ob das was mit ihrem Mann zu tun hat. Und Frau Brohl bietet mit zittrigen Händen Kekse an. Und Tanja sagt ihr ganz deutlich, sie vergiften sich mit den Tabletten. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und die Frau sagt, sie versucht hier alles zusammenzuhalten. Und Hagen, also der Mann, der geht nachts manchmal weg, ohne zu sagen, wohin, und am Wochenende und auch nachts verbringt er teilweise Stunden in seinem Hobbykeller, aber sie darf nicht rein, weil er abschließt und er hat irgendwas am Arm seit Wochen schon, aber sie musste ihm fast mit Auszug drohen, damit er mal zum Arzt geht. Und man hört dann auch ein hämmerndes Geräusch und so Gefluche von woanders und sie meint, ja, so geht es stundenlang. Und Tanja meint, es kommt aber gar nicht aus dem Hobbykeller. Und dann kommt auch das Kind dazu und ruft Mama. Und sie kommen raus und finden Herrn Brohl im Garten oder in der Einfahrt, der mit einer Axt Möbel zerlegt und dabei laut vor sich hin flucht. Und Tanja muss die Stimme erheben und ruft, Schluss jetzt! Und er, ja, ruft dann aber zurück, was geht Sie das an und wer sind Sie überhaupt? Und geht so mit der Axt auf sie los. Und dann ist die Frau ganz entsetzt und sagt, Hagen, was machst du? Und er beruhigt sich und setzt sich erstmal. Tanja nimmt die Axt und sagt, wir sollten uns mal unterhalten.
Ja, das sollte man mal tun.
Ja, naja, kommen wir später nochmal zu. Aber auf jeden Fall ein schön gruseliges Motiv, finde ich. So ein Mann, der in seinen Hobbykeller geht, die Frau darf nicht rein und er macht irgendwelche geheimnisvollen Dinge und kommt mit Verletzungen raus. Also hatte ich schon so den Eindruck, er schlägt sich irgendwie selbst oder so. Also das, ja, schön gruselig, sage ich mal.
Ja, sehr, sehr psychotisch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir so eine heftige Attacke und Ausschreitung schon mal gesehen von einem Gast? Also, dass jemand wirklich so mit der Axt auf der Terrasse die Möbel zerkleinkloppt und ich meine, wurde Christian schon mal attackiert? Also hier war ja Tanja schon in der Gefahr, attackiert zu werden. Mir fällt keine Situation ein. Die einzige, die, glaube ich, mal wirklich Stress bekommen hat, war Lisa, die dann gegen die Laterne geknallt wurde. Aber ansonsten, glaube ich, so körperliche Gewalt hat, glaube ich, sonst niemand von denen erfahren oder die Drohung.
Ja, sehr, sehr selten. Und wenn denn wirklich ganz am Anfang. Also ich überlege gerade in dieser Erpressungsstory mit Klaus Kleist und so, ob da eventuell noch ein Schlag gefallen ist zwischen dem Erpresser und ihm, aber wo Remanka dann dazwischen geht. Aber sonst ist körperliche Gewalt selten, das stimmt. Ja. Oder auch die Androhung der Gewalt. Der Gabelstapler ist wieder bei Christian und er hat keinen Schlaganfall, keinen Parkinson und keinen MS. Die Laborergebnisse fehlen noch und der Stapler meint, irgendwas Seltenes ist es bestimmt, für das es keine Therapie gibt und kann bestimmt nie wieder arbeiten. Er hat zwei Söhne im Studium, wie soll das gehen? Und Christian meint, morgen früh sind die Ergebnisse da, dann sehen wir Clara. Und dann sind wir mit Herrn Brohl und der Frau und Tanja bei Christian und Christian fragt, seit wann er diese Wutausbrüche hat. Die Frau fragt auch, warum er denn nichts gesagt hat. Und der Mann meint, er wusste ja, wie sie reagieren würde und das ist das Allerletzte, was ich jetzt brauche. Christian fasst nochmal alles zusammen. Immer wieder hat er Wutanfälle, demoliert Gegenstände, weil er der Familie nicht schaden will. Und ob er denn irgendwelche Erinnerungen daran hat, wann das angefangen hat. Und Herr Brohl meint so etwa von einem halben Jahr und es wurde immer stärker. Und auf die Frage, ob er irgendwas geändert hat, ob er Stress hat, ob er die Ernährung umgestellt hat, sagt er, dass er Tabletten hat gegen Anfälle. Und Christian meint, Tabletten wegen was? Und ich bin doch der Hausarzt und Herr Brohl ist Epileptiker. Und Christian ist nochmal überrascht, wer hat das diagnostiziert? Wieso kommen Sie damit nicht zu mir? Und diese Fragen werden nie beantwortet, denn Herr Brohl meint, ja, es hat mein Leben verändert. Früher habe ich Sport getrieben und Freunde getroffen, mit der Familie was unternommen. Jetzt quäle ich mich jeden Tag durch die Arbeit und bin nur todmüde und konnte nicht schlafen. Dann bin ich wütend geworden über alles und ich musste die Tabletten nehmen, um nicht zuckend auf dem Boden zu liegen. Nächstes Beispiel für völlig wirre Dialoge. Ich habe keine Ahnung. Früher habe ich Sport getrieben. Was ist jetzt vor der Epilepsie eine Diagnose? Wer hat die gestellt, ist eine sehr interessante Frage, wenn er der Hausarzt ist, der den sogar am Gesicht erkennt.
Ja.
Jeden Tag durch die Arbeit gequält, ist das jetzt, nachdem er die Tabletten genommen hat, oder wie, oder was? Wütend geworden über alles ist er dann offenbar, nachdem er die Tabletten genommen hat, aber dann sagt er, er musste die Tabletten nehmen, um nicht zuckend auf dem Boden zu liegen. Also, ich verstehe es nicht, ich verstehe gar nichts, also, ja, egal.
Ja, aber voll. Also das ist sozusagen, also ich muss auch sagen, ich finde ja die beiden Schauspieler irgendwie ganz sympathisch, aber so ganz grundsätzlich, aber die Story hat mir auch irgendwie einfach nicht gefallen. Gerade mit dieser großen Wendung, dass sie jetzt auf einmal so plötzlich, am Ende erklären sie sozusagen alles. Also ich merke gerade, wir müssen noch die letzte Szene abwarten zur endgültigen Auflösung, dann kann ich noch was dazu sagen, aber
aber was in der Szene auf jeden Fall komisch ist, ist, es werden Fragen gestellt und Antworten auf andere Fragen gegeben.
Und das ist auch in Ordnung.
Und keiner fragt nach, genau. Und das ist, man könnte, wie gesagt, vermuten, dass Sachen geschnitten wurden und es deshalb nicht mehr aneinander passt. Das ist die einzige Erklärung. Oder aber jemand hat irgendwie das Drehbuch geschrieben, nachdem er zwei Flaschen Wein getrunken hat oder so und hat irgendwie Ideen gehabt. Und hat dann die alle aufgeschrieben und hinterher hat er gemerkt, ach warte mal, das passt gar nicht zusammen. Aber so waren meine Essays im Studium oft, wenn ich dabei Wein getrunken habe. Hinterher habe ich es gelesen und gedacht, was meine ich damit? So.
Ja.
Er hat das Medikament auf jeden Fall in der Tasche und Christian verschreibt ihm was Ähnliches mit denselben Eigenschaften. Möglicherweise kommt es dann sofort zu einer Besserung und falls nicht, müssen sie sofort noch irgendwelche Tests machen. Ja, hier steht es auch bei mir drunter als Einschub. Alles durcheinander, habe ich mir als eigene Kommentar hier dazu geschrieben. der Gabelstapler Wolfgang kommt zu seiner Arbeitsstelle. Sein Vorgesetzter ist da und Wolfgang berichtet, er ist noch krankgeschrieben, aber macht alles, um wieder gesund zu werden. Und der Vorgesetzte meint, er soll sich keine Gedanken machen. Wir kommen schon klar. Und Wolfgangs Blick fällt so ganz sehnsüchtig zu den Gabelstaplern. Und er überlegt sich, ob ich wohl je wieder stapeln kann.
Der Satz, wenn der von meinem Vorgesetzten käme, ich komme hier ohne dich klar, kann ja sowohl ein Lob als auch eine versteckte Kritik sein.
Ja.
Der ist mir nur aufgefallen, es ist sozusagen, es ist echt schwer, da so einen Satz zu formulieren, der in die, also er hat schon alles richtig gemacht, ist schon okay, auch von der Formulierung, aber da so einen Satz zu sagen, der weder Kritik noch versteckte Drohung sozusagen enthält, ist gar nicht so leicht.
Ich stelle mir jetzt so vor, dass der Wolfgang dann so sagt, wie, die Farbpaletten stapelt jetzt einfach der Herbert? So, das sind doch meine Farbpaletten.
Genau.
Die Palette 4-3, die mache ich doch immer.
Und dann eigentlich als typischer Kleist-Patient hätte er dann rausrennen müssen und irgendwie noch versuchen müssen, selber das zu klären. Und gegen dann und dann geht er irgendwie zum Arzt und sieht alles ein oder sowas.
In der Dachwohnung wird geputzt. Und zwar sind die Putzenden Rosalie und Lotte. Wir erinnern uns nochmal, Rosalie möchte hier einziehen. Ne? Also Tanja kommt herein und sagt zu Rosalie, lieb, dass du der Lotte hilfst. Ich verstehe auch das nicht, weil, also vielleicht muss Lotte irgendwie putzen als Bestrafung, weil sie da geraucht hat oder so. Aber zwei Menschen wollen einziehen in eine Wohnung und eine dritte Person hilft beim Putzen und dann wird die erste Person gelobt, dass sie hilft beim Putzen.
Ja, ich glaube schon, dass es so eine Art Zwangsarbeit war, von der, also für Lotte, von der aber nie die Rede war, ne, dass sie das als Zwang machen muss und es ist auch nie jetzt irgendwie gesagt worden, dass, also so sah es auch nicht, also sie hätten es ja leicht machen können in der Szene, dass irgendwer was umstößt oder Christian noch sagt, und wie sieht das überhaupt hier aus oder sowas, dann wäre es ja irgendwie so ein bisschen klar gewesen, was jetzt zu tun ist und wer dafür sorgen muss. Aber auch das ist nicht passiert, sondern die saßen da alle, ich glaube sogar, also auf, wenn nicht sogar auf Teppich oder ihren Kissen oder sonst irgendwas. Also da war überhaupt gar keine, die hatten ja sogar so die Kerzen und so da an. Also es war eigentlich eher total romantisch gestaltet, als dass es so...
Ja, wie halt so im Shisha-Café oder so, ne? So.
Genau.
Ja, also... Fahren wir mal fort. Ich glaube, es ergründen wir jetzt nicht mehr. Rosa, die freut sich auf jeden Fall wieder einzuziehen. Tanja meint, dein Vater wartet unten und du musst nach Hause. Und Rosalie geht runter. Und zu Lotte sagt Tanja, du hast dich noch nicht entschuldigt. Und Lotte erzählt, die Mädels in der Schule haben sie total gedisst. Tanja meint, dazu haben sie kein Recht. Sie haben auch Mist gebaut. Und das werden ihnen ihre Eltern auch gesagt haben. Und Lotte meint, das hat total geholfen. Tanja entschuldigt sich und sagt, das ist irgendwie alles saublöd gelaufen. Und Lotte meint, ja, ich will ja auch nicht schuld sein, wenn du mit deinem Lover zoffst. Und Christian kommt da rein, meint, er wollte nicht stören. Und Lotte ergänzt, nein, du wolltest bestimmt bloß kontrollieren, ob ich auch alles richtig mache. Nein, meint Christian, eigentlich wollte er sagen, dass ich die Situation vielleicht erwachsener handeln hätte können und nicht so viel rumpumpen. Und Lotte gibt zu.
Punken.
Punken?
Ja, Punk. Ja, ich glaube, er versucht, weil sie redet auch immer davon, ich mache keinen Punk, wenn du nach Berlin gehst und so.
Ah, okay. Ich habe pumpen gedacht, weil... Ja, eben pumpig, aber
ja, okay. Okay, kann sein.
Und nicht so viel rumpumpen.
Und Lotte meint, ja, und ich hätte dich nicht Arschloch nennen können. Ist mir rausgerutscht, sorry. Und sie geben sich die Hand. Ich habe hier kurz darüber nachgedacht, über das Wort gedisst, ob das in dem Zusammenhang überhaupt korrekt angewendet ist. Also einerseits habe ich vor Jahren schon mal gehört von einer Lehrerin, die auch Kinder hat, dass dissen out ist als Wort. Dass das auch nicht mehr Jugendsprache ist. Und dann eben auch die Mädels in der Schule haben mich total gedisst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Situation dann ist, aber irgendwie hat Lotte halt alle in Schwierigkeiten gebracht. Und wie könnten sie dann gedisst haben? Also, hey, du bist dumm, oder? Ich weiß nicht. Yes.
So habe ich mir vorgestellt, genau. Dass die dann halt sagen, ey, mit dir machen wir garantiert nichts mehr und sowas. Wie kann man so bescheuert sein? Oder irgendwie sowas.
Okay.
War bei mir auch in den Dahlmann-Kandidaten mit drin, die Freundinnen von Lotte, weil ich so dachte, also das Letzte, angenommen, ich wäre jetzt bei dir und deine Mutter würde irgendwie, hätte jetzt angerufen bei meinen Eltern, dann wäre, glaube ich, nicht mein Gedanke gewesen, Martins Schuld, so, der ist ja dumm, sondern dann hätte ich eher gesagt, also man kennt das ja, dass man irgendwie Freunde hat mit coolen Eltern und man kennt das auch, dass man welche hat, wo man weiß, die sind strenger oder schwieriger oder sowas. Aber das ist ja irgendwie nie so, dass das jetzt auf die Kinder, dass man das auf das Ansehen der Kinder mitgesehen hat, sondern da verbündet man sich doch eher in seiner Peer Group gegen die Erwachsenen.
Ja. Also, ja. Ja, schwierig. Und was ich auch witzig fand, war Tanjas sehr bibliothekarischer Ansatz. Dazu haben sie kein Recht.
Dazu haben sie kein Recht.
So von wegen, na gut, dann machen wir es nicht. So, also.
Ja, ne, es wäre lustig gewesen, wenn Anna das gesagt hätte, ne? Die nochmal. Aber ich kann, wenn du möchtest, gerne nochmal die Rechtsprechung der vergangenen 50 Jahre durchgehen, ob es da
Ja.
irgendwelche gab, die berechtigt ihre Freundin gedisst haben. Ich glaube, da gab es vom Landgericht Braunschweig mal ein interessantes Urteil dazu. Ich schicke dir nachher. Ist im bei online.
Genau, und am nächsten Tag kommt Lotte dann zu ihren Freundinnen. Haha, ihr wart im Unrecht. So, ihr müsst mich jetzt wieder entdissen oder so.
Ganz genau. Oder Lotte sagt, das geht jetzt vor Gericht, das, was
Ja,
ihr gesagt habt, dann wird es
genau.
garantiert auch nochmal besser.
Die zivilrechtliche Klage ist raus.
Genau. Ich finde ja noch nebenbei, dass Christian hier einen großen, also Christian macht ja so ziemlich alles falsch, so auf sozialer Ebene. Und ich finde, dass er hier einen großen Fehler macht, dass er seine Entschuldigung ausspricht vor Tanja. Weil das hat dann auch wieder so ein bisschen was, dass Tanja am Ende so kontrolliert und er bringt damit auch Lotte so in die Position, dass, also es ist immer schwer, sich gegenüber zwei unterschiedlichen Parteien sozusagen so zu verhalten. Und ich finde, er hätte hier durchaus sagen können, hey, meine Position war die, ich war da sauer, so und so. Und dann nochmal zu fragen, wie ist es denn jetzt mit deinen Freundinnen oder kann man da irgendwie noch was klären oder haben die Ärger bekommen? Also er interessiert sich ja gar nicht so dafür, was das jetzt sozial mit ihr macht. Und
Ah, du meinst mit vor Tanjas Augen?
vor Tanjas Augen, genau.
Ja, okay. Ich dachte jetzt gerade, Tanja muss sich noch entschuldigen, aber also ich
Ach
dachte,
so,
das wäre
nee.
ein zeitliches Vor, aber es ist ein
Ach
räumliches
so.
Vor.
Genau, ein räumliches Vor. Und irgendwie, also das hat auch wieder sowas, so er interessiert sich dann dafür, was so seine Familie, dass das wieder geklärt ist, aber was sie so in der Schule macht oder so, interessiert ihn wiederum weniger. Und das finde ich schon echt bescheuert und dass sie so, dass Lotte immer nur von deinem Lover spricht, anstatt irgendwie so von weiß nicht, Christian oder sonst irgendwie sowas. Gut, macht sie auch manchmal, aber hier so, also die baut schon Distanz zu ihm auf und das kann ich auch verstehen.
Ja, ich höre einen Podcast, wo manchmal die Kategorie kommt, Who's your guy? Was sowas ist wie, wenn du eine Person in diesem Stück wärst, wer wärst du? Und ich glaube, in dem hier wäre mein Guy Lotte.
Bei mir auch, glaube ich, ja.
Ja.
Voll.
An einem anderen Tag kommt Christian dann zu den Brohls, die in seinem Zimmer warten, und Herr Brohl sagt, es geht ihm besser, er hat keine Anfälle mehr gehabt. Das neue Medikament ist besser. Im Prinzip hat er also nur die falschen Pillen genommen. Er muss weiter Pillen nehmen, aber Frau Brohl rät Christian zu einem Entzug und zur Therapie. Ihr ist das bewusst. Das Telefon klingelt, von Hatzfeld ruft Christian zu sich, und wir bleiben noch kurz bei den Brohls, als Christian das Zimmer verlässt und Herr Brohl sagt seiner Frau, er war so ein Idiot. Er wollte sie beschützen und wollte alles vor ihr fernhalten. Und die Frau meint, wir schaffen das zusammen. Der Herr meint, wenn du das noch willst. Und die Frau meint, natürlich will ich. Ich liebe dich. Und Herr Brohl liebt sie auch und sagt danke. Christian ist bei Hatzfeld und Gabelstapler Wolfgang ist auch dabei. Und Hatzfeld hat auf dem MRT einen gutartigen Tumor gefunden, der keine Metastasen gebildet hat, und das wird ein minimalinvasiver Eingriff lösen können und er wird wieder gesund und er kann dann auch wieder arbeiten in 14 Tagen. Und Wolfgang ist sehr erfreut und sagt, Sie wissen ja gar nicht, was mir das bedeutet. Ja, und dann sind wir noch bei Inge und die trifft Clara in der Villaküche. Christian sollte sie eigentlich zum Bahnhof fahren. Inge sagt, na ja, dann nimmst du dir ein Taxi. Und Inge hat ein Fresspaket dabei mit Schokopudding, diesmal mit Zucker. Und dann kommt Christian aber noch rechtzeitig und meint, wir sollten den Pudding vielleicht doch besser nochmal vorher probieren. Clara will noch das Geschirr in den Schrank räumen, was auch irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, ungewöhnlich ist, wenn man gerade kurz vor der Abfahrt ist, dass man dann noch die Geschirrmaschine ausräumt, aber
Zumal
sie
das
hat
ja
wohl
auch bei Clara
nichts.
schon daneben gegangen ist.
Ja, genau, sie hat ja wohl nichts anderes mehr zu tun, da kann man auch noch sich im Haushalt nützlich machen. Ja, und Christian will Clara sofort das Geschirr abnehmen. Sie meint, sie kann doch wohl noch die Spülmaschine ausräumen, und Christian ist, ja, aber was ist, wenn du Kopfschmerzen kriegst? Ja, und Tanja und Lotte kommen dann auch noch zum Verabschieden. Tanja meint, pass bitte wirklich auf dich auf, sonst macht sich dein Vater noch zu Recht Sorgen. Inge ergänzt, wo wir ihn doch gerade davon überzeugt haben, dass er das nicht muss. Christian sagt, ihr tut ja so, als sei ich beratungsresistent und ein sturer Bock. Und Clara sagt, vielleicht nicht beratungsresistent. In dem Fall müssen sie los. Und die Folge endet dann mit einem Blick auf die Villa von außen, was auch irgendwie etwas ungewöhnlich war. Also sonst endet das ja oft in so einem Freeze-Frame-Motiv der Familie. Und hier schalten wir nach draußen, man erwartet noch eine Szene und auf einmal
Hm.
kommt der Abspann.
Folge 101, dem großen Zittern. Ja, da sind wir doch durch ein paar Szenen durchgerast und ein paar haben der ganz ausführlichen Analyse bedurft. Also, ich komme als erstes zu den Patienten. Also, die eine Patientengeschichte war wirklich einfach irgendwie ärgerlich. Und vor allem, jetzt kann man es ja sagen, sozusagen, irgendwie, da hat mich diese ganze Stimmung dann schon gestört. Also, da ist ein Mann, der schwer krank ist, auch psychotisch krank, und auch hier wieder dieser plötzliche Wandel. Das hatten wir, glaube ich, schon jetzt in den letzten Folgen öfter auch besser, dass das nicht so auf einmal so kam, weil dass der, also Leute, die irgendwie so eine Art von psychotisch, also der versteckt sich in seinem Keller die ganze Zeit und verletzt sich und dann wird einmal kurz darüber gesprochen, was denn eigentlich die Ursache dafür ist und schon sieht er das irgendwie ein. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie dann plötzlich, also gut, es kam einmal dieser völlig extreme Wutausbruch, aber er ist ja so, er weiß noch nicht mal, wer die Ärztin ist und vor seinem eigenen Kind hantiert er da irgendwie mit der Axt und bedroht andere und sowas. Da ist man schon in einer anderen Wahrnehmungsstufe, als dass man dann irgendwie beim nächsten Mal, und es kommt, ja genau, die Aufklärung zu spät, es bleiben so wahnsinnig viele Fragen, also genau wie du sagtest auch, wer hat denn überhaupt die Diagnose damals gestellt, wie war jetzt überhaupt irgendwie diese Entwicklung der Tabletten, die macht irgendwie gleichzeitig, sorgt sie dafür, dass er zuckt, panisch wird und aggressiv und gleichzeitig total nur noch vorm Fernsessel hängt, und auch mit welch guter Laune am Ende gesagt wird, ihn muss ich dann zu einer Suchttherapie raten. Ja, das ist natürlich. Ach ja, das, also Suchttherapie ist, also man bleibt dann einfach auch sein Leben lang süchtig, ne? Also das ist nichts,
was. Wer wüsste das besser als Christian?
So nämlich, genau. Und das ist auch nichts, was man einfach mal kurz macht zwischen Skateboarden und Disco. Und deshalb. Weiß nicht, die Story hat mir irgendwie nicht gut gefallen. Die andere Story, da mochte ich den Wolfgang ja irgendwie sehr gerne. So, irgendwie war der, also natürlich war es fast ein bisschen überdreht, wie sehr er danach gehechelt hat, wieder arbeiten zu dürfen. Mhm. Aber an sich fand ich, war das einfach so ein aufrichtiger Typ, der einfach seiner Arbeit gerne nachgeht, für den das ein wichtiger Identifikationsfaktor ist und der einfach gerne zurück an die Arbeit möchte. Das finde ich vor allem deswegen ganz schön, weil es ja immer gerne, jetzt nicht in der Serie, aber es gibt ja immer so ein allgemeines Bild von wegen, oh, so und so lange muss ich noch arbeiten, ja, und dann ist wieder endlich Wochenende und keine Ahnung. Und es gibt manchmal so, man macht sich ja immer gerne sehr beliebt, wenn man so auf nichts so, also jetzt nicht ich, sondern sozusagen so generell ist, weißt du, was ich meine? So, man hört ja irgendeinen komischen Radiosender, wo es dann heißt, noch 3 Stunden bis Feierabend oder irgendwie sowas. Und da finde ich irgendwie einfach so cool, dass der halt sagt, ich bin 56 und will das auf jeden Fall alles noch machen und ich will nicht einfach rumhängen. Irgendwie so, und das war halt eine ganz klassische medizinische Spurensuche, jetzt nichts Dramatisches, aber ich mochte den irgendwie.
Mhm. Ja, zu beiden Gedanken. Also der uneinsichtige Patient ist der Herr Brohl ja wieder mal. Und das ist halt wirklich mittlerweile ein Kleist-Klischee, was eigentlich lange hinter uns liegt, würde ich sagen. Und deswegen fand ich das ja auch anstrengend. Und zu dem Gabelstapler, ich fand halt die Suche nach der Krankheit nicht so interessant. Die ist halt manchmal in dieser Gas-Story irgendwie ganz interessant gewesen, weil sich dann oft auch ein unwahrscheinlicher Fall dahinter verbirgt. Hier muss man außerdem auch einfach hinnehmen, dass wir es hier mit so einem Patienten zu tun haben, dessen große Leidenschaft das Gabelstaplerfahren ist, was vielleicht existiert in der Welt, aber was mich einfach so als Person nicht so richtig anspricht. Also damit kann ich mich nicht identifizieren. Und dessen große Freude dann am Ende ist, dass er endlich wieder noch weitere 12 Jahre bis zur Rente Gabelstapler fahren kann. Boah, ja gut, er hat Söhne im Studium, die er mit seiner Gabelstaplerfahrerei finanziert anscheinend. Aber es ist ein bisschen absurd, finde ich.
Aber das finde ich ja eigentlich gerade das Coole, weil das ja irgendwie so eine Art von handwerklicher Tätigkeit ist, die eben jetzt, wo man eben genau das im Normalfall vielleicht, wo viele das denken, so, dass es einfach nur eine Arbeit ist, die man tun muss, um Geld zu bekommen. Aber ich finde es irgendwie cool, dass ihm das total Freude bereitet. Also, wenn Leute irgendwie so ihren Alltag da total wertschätzen, mag ich das immer sehr gerne. Hm.
Die Dialoge hat ja schon erwähnt, dass die irgendwie manchmal in sich keinen Sinn ergeben. Es ist ja das eine, wenn man sagt, die Szene passt nicht zu der Szene oder so. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man innerhalb einer Szene Dialoge hat, die nicht auf das antworten, was gefragt wird und so. Und das ist schon, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Das ist vielleicht mal wieder ein klassisches Fall vom aufblasbares Swimmingpool.
Ein aufblasbares Swimmingpool!
Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass sowas passieren kann, dass man was schreibt. Das wäre so, als würde unsere Folge losgehen und du würdest mich fragen, na Martin, was hältst du von der Folge? Und ich sage, Nudeln. Mhm. Es ist einfach, es ergibt keinen Sinn. Und das, da frage ich mich wirklich, wie sowas passieren kann.
Ja, habe ich auch keine Antwort drauf.
Ja. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Tanja und Christian verhalten sich wie alte Menschen. Thema Shisha rauchen, Thema Helm tragen, Thema irgendwie, das war deine letzte Shisha und so. Ich weiß nicht, die waren mir hier sehr unsympathisch beide. Ich fand es zwar am Ende ganz süß, wie es zu dieser Entschuldigung kam, weil man eben so merkt, auf dem Konfrontationskurs einfach nur so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, du entschuldigst dich jetzt, und so hat bei Lotte keinen Effekt. Aber wenn sie beide sagen, als Person sie wahrnehmen, die auf Augenhöhe ist und sagen, hey, hätte besser laufen können und tut mir leid, dass dann Lotte auch sagt, ja, mir tut's auch leid und ich hätte mich auch besser verhalten können.
Ist nochmal die Bestätigung auch davon, dass Lotte, dass Tanja mit ihrem, das war deine letzte Shisha, wahrscheinlich nicht wirklich durchdringt, sondern wirklich man eher mit dem durchdringt, dass man bei sich selber fängt irgendwie zu suchen, wo der eigene Fehler ist.
Ja, und dann eben Rosalie und Michael ziehen wieder ein, Stichwort Heilwelt um jeden Preis, ja, Augenrollen. Ich finde übrigens auch, der Titel der Folge, ne, der weist irgendwie auch so ein bisschen darauf hin, dass die Macher die Folge nicht gut fanden. Denn wie heißt eine Folge, in der der Gabelstapler zittert mit der Hand, in der die Frau mit den Händen zittert und der Mann mit dem verletzten Arm die Hand zittert? Wie heißt diese Folge, Konstantin? Das große Zittern. Hm. Das wirkt wie so ein inoffizieller Arbeitstitel, wo die Leute sagen, wie nennen wir denn diese Folge? Ach, das ist die, wo die alle zittern. Ja, die nennen wir einfach das große Zittern. So.
Ja. Ja, stimmt.
Naja, nicht meine Lieblingsfolge.
Ja,
ich nicht. Anstrengend. Wer von uns leitet über in den Däumern?
Ich war gerade, ja, es war jetzt schwierig, von anstrengend überzuleiten in den Däumern, denn der ist natürlich das, was nicht anstrengend ist, sondern was eigentlich eher lustig ist. Eine Beobachtung von dem, was uns vorher noch nicht aufgefallen ist. Ich bin gespannt. Wer ist dein Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Wir haben ja auf Platz 1 unserer Liste den berühmten Kollegen Christian Kleist. Und ich habe in letzter Zeit darauf geachtet, dass Christian den Dahlmann von mir seltener kriegt, weil ich wollte es nicht trivialisieren. Und ich wollte auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, ich stimme nicht überein mit ihm, sagen Dahlmann, sondern ich wollte auch gerne das ein bisschen breit streuen. Und darum sollte es umso aussagekräftiger sein, wenn ich jetzt mal wieder sagen kann, mein Dahlmann geht an Christian. Denn er hat einfach, ich glaube, kein Auftritt geht spurlos an mir vorbei in dieser Folge, was wie er sich verhält. Diese wissenschaftliche Doktorarbeit über die Folgen von Shisha-Rauchen. Er versteht nicht, warum Michael nicht einziehen will. Die Diskussion mit Michael über Clara, also der behandelnde Arzt, der auch in der Klinik eine Koryphäe ist, was sowas angeht, muss noch mit ihm diskutieren, von wegen, sollte ich denn jetzt wirklich Clara entlassen und so weiter? Was soll er denn machen? Sie jetzt 5 Jahre da behalten, weil es könnte ja noch was passieren? Er erkennt Herrn Brohl. Auch das ärgert mich total. Das ist eher die Darstellung, aber so dieses, ich erkenne jeden Menschen der Stadt an der Nase, weil ich bin ja so ein guter Arzt. Und dann auch später, ich bin doch der Hausarzt. Also mit diesem Bild von 1980, dass der Hausarzt, der weiß doch alles und so. ich glaube, ich würde als Fahrradfahrer anhalten und dem auf die Fresse geben, wenn der mir hinterher ruft.
Also mit Sturzhelm.
Ja. Und ein ganz, ganz kleines Detail, aber das ist vielleicht das humoristische Detail. Auf seinem Schreibtisch steht so ein Rad mit Karteikarten, wo man so Telefonnummern drauf hat. So. Das allein, diese Existenz dieses Karteikartenrads. Auch hat mich auch aufgeregt. Wir sind doch nicht mehr im Jahr 1994. Er ist der ewige Boomer in dieser Folge und kann eigentlich, sollte eigentlich 10 Dahlmann-Punkte kriegen für diese Folge.
Ja, da haben wir 10 Dahlmann-Punkte in einem. Das passt doch. Okay, damit scheint das festgelegt auf Christian zu sein.
Und deswegen geht man Dahlmann an Paul. Nein.
Ich hatte auch darüber nachgedacht, weil das eigentlich ist das ein Dahlmann at its best, diese Geschichte mit dem Radfahrer.
Ja.
Da versteht man Christian auch einfach nicht, ne? Also jeder Mensch, der Rad fährt, hat sich, glaube ich, mal Gedanken gemacht, sollte man einen Helm tragen oder nicht? Und wenn er es nicht gemacht hat, dann wird es auch seine Gründe haben. Beziehungsweise es führt nicht dazu, mit einem Pöbelruf von der Seite, dass jemand denkt, ach stimmt, Sturzhelm, jetzt wo er sagt, ich bin ja bescheuert. So, also ja. Christian sagt es ja auch auf so eine aggressive Art. Und man muss sich dazu nochmal das Setting vor Augen halten. Und zwar es ist ein schöner Frühlingstag, also man sieht eine schöne Frühlingssonne da sozusagen auf Eis.
Vielleicht hört man auch ein bisschen Frühlingsmusik.
Frühlingsmusik auch dabei, genau. Aber es ist wirklich so ein schöner sonniger Tag. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich fahre mit Helm, aber es gibt so Tage, wo ich sage, boah, heute scheint die Sonne, ich fahre jetzt heute nicht so lange. Bei der Strecke ist nicht so, also es ist jetzt eher so eine Strecke, wo man irgendwie über ein Feld fährt oder irgendwie sowas. Ich fahre jetzt hier nicht durch einen engen Berliner Stadtverkehr oder sowas. Ich lasse heute den Helm, lasse ich weg. So, es gibt einfach diese Tage, und wo ich es dann auch echt schön finde und genieße. So, und da möchte ich auch nicht von der Seite angequatscht werden, wie es mit einem Helm wäre oder sowas. Also er weiß ja gar nicht, vielleicht kauft er sich jetzt auch einen Helm, weil er irgendwie sagt, ab jetzt will ich wieder mehr Radfahren oder keine Ahnung was. Wo du das kleine Detail mit diesem Rad, der mit den Nummern aufhast, ich möchte auch noch etwas anderes bemerken.
Ja.
Die Praxis Kleist hat reservierte Parkplätze unterhalb der Praxis, also neben der Praxis. Das hat man schon oft gesehen, dass er da parkt und dann steht dort reserviert Praxis Dr. Kleist, also irgendwie reserviert oder Dr. Kleist sozusagen. Ja. So, und dass Leute öffentlichen Parkraum irgendwie, also dass er erst den Fahrradfahrer ja auch dazu zwingt, seine Fahrbahn zu ändern, dadurch, dass er, obwohl woanders ein Fahrzeug für ihn reserviert ist, dass er einfach 20 Meter weiter parkt, bin ich auch bekloppt.
Ah, also, er parkt gar nicht auf dem Parkplatz?
Nein, der parkt weiter oben auf der Straße. Also sie gehen normalerweise immer aus der Praxis raus und sie gehen immer nach unten, so ein paar Meter.
Ja, stimmt.
Und jetzt gehen sie auch nach oben und da steht dann das Auto. Nicht nachvollziehbar. Also da wäre ich mit dieser Sturzhelm-Szene, war ich auch ganz lange mit dabei, aber es geht trotzdem bei mir jetzt an jemand anderen, auch weil ich es im Prinzip sonst für dasselbe gegeben hätte. Und zwar geht der an Tanja, und zwar für ihren Hausbesuch.
Okay.
Weil ich finde, dass sie damit die Patientin in ganz krasse Schwierigkeiten bringt. Also was hat dieser Hausbesuch...
Sie kommt ja unangekündigt, ne? Das ist das
genau, Ding. Ganz genau. Sie kommt unangekündigt und das macht es eigentlich viel schlimmer. Also wenn ich mit dir sprechen möchte, Martin, dann kann ich sagen, hey, kommst du mal bei mir vorbei, ich habe eine Praxis oder sowas. Oder ich klinge einfach, sag, hey, und es sind ja auch ihre ersten Worte, alles, was wir besprechen, auch in diesen Räumen, bleibt unter uns. Ja, dann hättest du mal dafür sorgen müssen, dass du garantiert weißt, dass niemand anderes auch da ist. So, anstattdessen ist plötzlich, ich meine, der Sohn ist da, ne?
Ja.
Also sollen die jetzt da und ihr Verdacht, Tablettensucht, das ist ja auch was man jetzt nicht einfach mal so da besprechen kann. Und wenn der Mann jetzt irgendwie nicht in seinem Hobbykeller gewesen wäre, sondern im Haus, dann hätte sie ja sagen müssen, alles bleibt hier, deswegen gehen wir jetzt beide mal raus oder kann sich bitte der Mann kurz in den Garten verziehen oder sowas. Also die Situation ist viel stranger, als wenn sie einfach gesagt hätte, kommen Sie noch mal in die Praxis, mir ist da was Wichtiges aufgefallen oder sowas. Und das finde ich einen so unklugen und auch eigentlich der Patienten gegenüber unaufmerksamen Move. Das, ja.
Sie hat ja auch die Ausrede, ne? Sie hat die Laborwerte bekommen und würde die jetzt gerne nochmal mit ihr besprechen. So.
Genau. Also, ja. Das ist genauso wie, ich hatte auch mal eine Ärztin, die hat angerufen und bei uns auf den AB gesprochen. was denn jetzt ist sozusagen. Und das ist jetzt völlig egal, weil ich war da irgendwie 17 oder sowas und es war jetzt irgendwas, wo die Familie auch Bescheid wusste, was da, ich weiß gar nicht mehr, was da der Hintergrund war. Aber wo ich dann auch dachte, es könnte ja auch voll sein, dass ich das meinen Eltern nicht erzählen wollte oder keine Ahnung was, aber wo ich so dachte, es hat doch auf dem AB nichts zu suchen. Oder dass den jemand anderes abhört oder sowas. Wir haben gerade Gäste und dann heißt es, ah, wir gehen jetzt mal nicht ans Telefon und plötzlich. Also das ja, genau. Auch irgendwie total daneben. So.
Wir haben die Furunkel an ihrem Hinterteil untersucht und
genau, also da könnt ihr wirklich falsches Zeug rauskommen. Also deswegen,
ja. Mir fiel noch eine lustige Story aus meiner eigenen Vergangenheit ein bei der Fahrradsache. Ich bin mal im Winter, glaube ich, gefahren mit dem Fahrrad zur Schule und irgendwie ging das Rücklicht nicht. Und ja, ich musste halt zur Schule. Ich konnte dann nicht sagen, gehe ich halt erstmal zur Reparatur oder so, sondern ich musste halt dahin. An einer Kreuzung hält ein Auto neben mir an und ein älterer Herr macht das Fenster runter und sagt, Sie fahren ohne Licht. Und dann bin ich halt abgelenkt gewesen, weil er mich da von rechts angequatscht hat und habe mich so kurz verfahren und auf jeden Fall habe ich einen kleinen Fahrfehler gemacht, weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann sagte er noch, und wie fahren Sie überhaupt? und vielleicht musste ich auch an den denken bei diesem Sturzhelm-Ausspruch hier von Christian.
Ja, ist lustig. Und bei mir war es eben wegen dieses Anrufs auf dem AB, dass da irgendwas in einem, wie man immer sagt, getriggert wurde. Ne?
Ja, also ich denke, mit Christian und Tanja haben wir auf jeden Fall die beiden, die den Daumen verdienen, in dieser Folge getroffen. Also ist auch, glaube ich, ganz gut, dass wir jeder einen davon haben.
ja, das stimmt, gerecht.
Und das in einer Folge, wo Lotte auch auf den Putz haut, also.
ja, stimmt.
Aber es ist die Rückkehr von Lotte so ein bisschen, ne? Also bisher war ja in Staffel 8 ziemlich friedlich alles mit Lotte. Aber heute mal wieder ein bisschen Stimmung.
Das stimmt.
Wir hoffen darauf, dass auch nächste Woche Stimmung ist, und zwar in der Folge 5 der 8. Staffel. Diese heißt Zwischen den Stühlen und handelt von folgenden Dingen. Christian versucht, einem Patienten zu helfen, der sich bei einem Sturz verletzt hat und plötzlich an Lähmungen leidet. Tanja hat ihrer Patientin Schonung verschrieben, doch diese hält sich nicht daran, was zu dramatischen Folgen führt. Zusätzlich müssen die beiden Zeit für sich als Paar finden, was gar nicht so leicht ist. Also Überraschung, Tanja und Christian behandeln ein Paar. Nein. Nur die Formulierung klingt so ein bisschen so. Zusätzlich müssen die beiden, also könnten ja auch die beiden Patienten sein.
Ja, stimmt. Und die haben zu wenig Zeit für die, genau.
kurz habe ich ja, als ich diesen Ausblick aufgeschrieben habe, gedacht, oh, ist das vielleicht der von dieser Folge? Weil ich kurz dachte, hä, das kommt mir so bekannt vor, bei einem Sturz verletzt und Lähmungen und so. Ja. Aber ich glaube, passt dann doch auch zur nächsten Folge. Aber
das stimmt. Ja. Letzte Frage. Ich hatte ja mal diesen kleinen Vorschlag mit der Quizfrage am Ende. Sollen wir das einführen oder sollen wir sagen...
Hast du eine?
Ich habe eine, ja.
Na dann, stellen wir die Frage, Konstantin.
Genau, die Fragen, wie gut du dich an die Kleist-Saga jetzt erinnern kannst, jetzt wo wir mehr als 100 Folgen absolviert haben und in die Schlussstraße einbiegen. Meine Frage ist, das Dorf, also muss jetzt wirklich, ist jetzt, ja, egal.
Das Dorf.
Hötzelsroda. Ja. Das wird zweimal erwähnt in der Kleist-Saga und kannst du dich an eins oder an beide Male erinnern?
Also ich glaube, Anke hat einen Ausbildungsplatz oder so, oder eine Stelle oder so, oder war es Piwi? Also irgendwie mit Anke und Piwi, dass einer von beiden einen Ausbildungsplatz hat und sagt, ja, es ist ziemlich weit weg, es ist in Hötzelsroda. Und das andere ist der Tabakladenbesitzer, der kein Internet hat.
Stark. Sehr gut. Perfekt. Okay. Damit steht 1-0 für dich. Du hast bravourös gelöst.
Ja.
Okay.
Dankeschön.
Damit schon geklärt. Wunderbar. Nicht so dramatisch wie die 5 Elfmeter bei...
Ah ja, das waren ja ein Tor zu allen Zeiten. Unser genau. Schwester-Podcast über unsere Stadionbesuche. Genau. Gut, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche zwischen den Stühlen. Mal gucken, ob es genauso wörtlicher Titel ist wie hier, so das große Zittern zwischen den Stühlen. Vielleicht ist es einfach irgendwie, sind es mehrere Stühle oder so, die da eine Rolle spielen oder so.
Reise nach Jerusalem wird dann gespielt, genau.
Ja, oder vielleicht geht es auch nochmal um die von den mit der Axt zerlegten Stühlen. So, das ist die Axt zwischen den Stühlen.
Heißt dann ohne Stühle, heißt es dann.
Genau. Die Axt zwischen den Stühlen.
Genau.
Okay, ja, ich hoffe, es hat Spaß bereitet, auch wenn die Folge nicht so viel Spaß bereitet hat. Und wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche mit einer weiteren Folge auf unserem Weg hin zum Abschluss dieser Serie, so allmählich.
Macht's gut, bleibt gesund, werdet gesund, falls ihr krank seid. In dem Sinne, passt auf euch auf. Ciao, ciao.